wenn wir Fehler machen, dann hören wir sehr schnell Motivationssprüche wie aus Fehlern lernt man oder jeder Fehler bringt dich weiter oder was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Wir fördern eine Kultur des Scheiterns, schrieb eine Universitätsstudie aus Chicago kürzlich. Unsere Gesellschaft feiert das Scheitern als lehrreichen Moment, so ihre Kritik. Dabei ist diese wohlgemeinte Ermutigung nur bedingt richtig. Denn größtenteils versuchen wir Menschen, die eigenen Fehler möglichst schnell zu vergessen. Wir sind gar nicht so sehr darauf erpicht, aus Fehlern zu lernen, sondern lieber die Fehler zu verdrängen oder zu relativieren, damit wir unser Ego damit nicht belasten müssen. In einigen Experimenten hat man herausgefunden, dass Erfolgserlebnisse einen tatsächlichen Lernfortschritt viel mehr fördern als die Erinnerung und die Konfrontation von Fehlern. Wenn jemand mit einem Fehler konfrontiert wird, dann lassen die Aufmerksamkeit und die Konzentration meistens ganz stark nach, weil man sich damit nicht beschäftigen will. Wir versuchen es zu verdrängen. Und dennoch lernen wir dieser Studie zufolge auch aus Fehlern. Zum einen, wenn ein Fehler so groß oder so schwer ist, dass wir ihn gar nicht verdrängen können, wie der schmerzhafte Griff auf die Herdplatte. Man lernt daraus, weil es hat wehgetan. Und zum anderen lernen wir auch viel leichter durch die Fehler, aber die der anderen, nicht die von uns selbst. Das heißt, sobald die Bedenken um das eigene Wohlbefinden außen vor sind, könnten aus dem Versagen unserer Mitmenschen hilfreiche Schlüsse gezogen werden. Also wenn wir die Fehler von anderen sehen, daraus können wir leichter lernen. Nun, in unserem Predigtext heute Morgen finden wir dieses Thema sehr deutlich. Wir lesen von einem Fehler Abrahams. Und wir fragen uns, hat er aus seinen Fehlern gelernt? Schlag doch mit mir auf 1. Buch Mose, Kapitel 20. 1. Mose, Kapitel 20. Hier heißt es in Gottes Wort, und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesch und Schur, als er sich in Gera als Fremder aufhielt. Sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht. Und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Da sprach Gott im Traum zu ihm, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast. Und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört. Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete all diese Worte vor ihren Ohren. Da fürchteten sich die Männer sehr. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm, was hast du uns angetan und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Und Abimelech sagte zu Abraham, was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Und sie ist auch wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter. So ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ, da sagte ich zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knechte und Mägde und gab sie dem Abraham und auch Sarah, seiner Frau, gab er ihm zurück. Und Abimelech sagte: Siehe, mein Land liegt vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagte er: Siehe, ich habe deinen Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind. Und du bist in allem gerechtfertigt. Und Abraham betete zu Gott. Und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelechs vollständig verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Vielleicht kommt es euch vor wie ein Déjà-vu. Irgendwie so etwas hatten wir doch schon einmal gelesen, oder nicht? In Kapitel 12, da lesen wir doch auch von einem König, dem Pharao von Ägypten, der Sarah zur Frau nehmen will, weil Abraham sagte, sie wäre seine Schwester. Nun, hast du schon einmal einen Fehler wiederholt? Hast du schon einmal eine Sünde begangen und einige Zeit später merkst du, dass du in fast der gleichen Weise schon wieder fehlgetreten bist? Und du wunderst dich, wie bin ich hier hingeraten? Habe ich denn nicht aus meinen Fehlern gelernt? Wir wären gerne so vernünftig und so konsequent, dass wir einen Fehler kein zweites Mal tun, dass wir nicht zweimal gegen den gleichen Stein stoßen. Aber meine persönliche Erfahrung, und ich fürchte auch die der von euch, die ist anders. Und die Erfahrung von Abraham war auch anders. Abraham hat gesündigt gegen Gott und gegen seine Frau und gegen seine Mitmenschen. Und in Kapitel 12, da sind wir vielleicht geneigt, seine Schuld mit etwas mehr Verständnis zu begegnen. Er war frisch bekehrt, gerade aus Ur herausgezogen. Er hat alles verlassen. Er kam in Kanaan an und plötzlich eine Hungersnot und er musste fliehen. Er geriet in Panik. Er hatte noch gar nicht so viel Erfahrung im Wandel mit Gott. Er sündigt, aber Gott hilft ihm heraus und befreit ihn vor den üblen Konsequenzen seiner Sünde. Aber nun hier, in Kapitel 20, befinden wir uns 25 Jahre später. Abraham hat viel mit Gott erlebt. Er ist gewachsen in Erkenntnis, in Erfahrung, in Weisheit. Gott hat sich ihm immer weiter geoffenbart. Und doch fällt er in die gleiche Sünde wie vor 25 Jahren. Er hat aus seinen eigenen Fehlern nicht gelernt. Vielleicht hat er es einfach verdrängt. Vielleicht hat er es einfach beiseite geschoben. Aber wir heute Morgen, wir können aus seinen Fehlern lernen. Und darum hat es Mose auch aufgeschrieben. Denn darin finden wir eine umso deutlichere Warnung und Lektion für uns. Wenn du also so träge bist wie Abraham, aus deinen eigenen Fehlern zu lernen, dann lasst uns heute zumindest von Abrahams Fehlern lernen und so reifen in einem Leben im Glauben. Wir haben ja gehört, so lernen wir ein wenig besser. Und dafür betrachten wir zunächst erstens die Begründung der Sünde. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Abraham auf diese Weise erneut, ja zum wiederholten Male, in die gleiche Grube fällt? In die gleiche Sünde fällt. Der erste Hinweis, den uns unser Text gibt, ist der Ort. Ich habe es genannt, dunkle Verzagtheit. Gleich im ersten Vers heißt es, und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Schur, als er sich in Gera als Fremder aufhielt. Was heißt von dort? Nun, am Ende vom 19. Kapitel, da heißt es in Vers 27, und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan, und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf, wie der Rauch eines Schmelzofens. Von dem Ort, wo er auf die zerstörte Fläche von Sodom und Gomorra blickte. Von da brach er auf in das Land des Südens. Die Städte, für die Abraham so leidenschaftlich gebetet hat, sie sind zerstört. Und er blickt am Morgen des Tages, er blickt hinab und er sieht nur noch Rauch aufsteigen. Ein Bild des Gerichts. Keine 10 Gerechten waren darin. Lob lebt schmachvoll in den Höhlen, seine Heimat ist zerstört. Ich denke, Abraham war verzagt, betrübt über dieses Gericht, erschüttert über die Folgen der Sünde, über die Zerstörung dieses fruchtbarsten und schönsten Teils des Landes. Er war deprimiert. Dunkle Gedanken und Traurigkeit und Unzufriedenheit nisteten sich ein in seinem Herzen. Und wie so oft versuchen wir Menschen vor der inneren Unruhe und der inneren Verzagtheit und der inneren Dunkelheit zu fliehen, indem wir einfach den Ort wechseln, woanders hinziehen. Von Abraham lesen wir, er wohnte zwischen Kadesh und Schur, als er sich in Gera als Fremder aufhielt. Da sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Kadesh ist ganz im Süden von Kanaan und Schur in der Wüste der Sinai-Halbinsel. Abraham, er flieht scheinbar rastlos umher zwischen dem äußersten Rand Kanaans und auch über die Grenze hinaus in der Wüste, bis er schließlich in Gera im Südwesten Kanaans ansiedelt. Seine Traurigkeit und sein Schwermut, sie treiben ihn an die Grenzen des Landes. Vielleicht wollte er so weit weg wie nur möglich von dem Rauch, der aufstieg wie ein Schmelzofen und ihn erinnerte an dieses gerichtende Eingreifen Gottes. Dunkle, rastlose Verzagtheit treibt ihn fort. Dazu kommt nun eine böse Vermutung. Abimelech sagte zu Abraham, was hast du damit beabsichtigt, dass du dies getan hast? Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Abraham nimmt an, dass es in Gera nicht besser ist als in Sodom. Gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort. Er vermutet überall um sich herum die schlimmsten Ausschweifungen, die schlechtesten Motive, die dreistesten Vorgehen. Gottesfurcht meint hier eine moralische Gesinnung, eine Zurückhaltung von Sünde, eine Ordnung des Rechts. Doch Abraham ist sich sicher, in Gera leben lauter Männer, die ihre Begierden nicht beherrschen können. Und sie werden gewiss nicht vom Mord zurückschrecken, wenn sie die alte, aber immer noch schöne Sarah sehen. Dabei lehrt uns diese Geschichte etwas ganz anderes. Abimelech beweist eine erstaunliche moralische Qualität. Er hat ein sehr klares Verständnis von Gut und Böse. Er benennt Ehebruch als schwere Sünde und er weiß, dass Lügen zu den Dingen gehört, die nicht getan werden dürfen. Er versteht sogar, dass seine Sünden eine Schuld auf das ganze Königreich bringen. Abimelech zeugt davon, dass das Gesetz in den Herzen der Menschen geschrieben steht. Dass er ein Verständnis davon hat, was gut und was böse ist. Und er traut sich, anders als die Einwohner von Sodom, das zu benennen und darüber nachzusinnen. Aber er hat nicht nur ein theoretisches Verständnis davon, sondern er ist persönlich überführt und getroffen von der Sünde. Er prüft sein eigenes Herz, er prüft seine eigenen Motive und er ist schnell bereit, die Dinge, die er als falsch erkannt hat, zu bereinigen und wieder gut zu machen. Er diskutiert gar nicht lange rum, sondern er sucht wieder die Ordnung und Wiederherstellung. Oh, wie gänzlich falsch lag Abraham mit seiner Wahrnehmung. Er dachte in seiner Betrübnis, alles um ihn herum ist so böse, wie es nur sein kann. Und er täuscht sich schwer. Neben der dunklen Verzagtheit und der bösen Vermutung finden wir dann auch fehlendes Vertrauen. Abraham meint, in einer äußerst schwierigen Lage zu sein. Eine brenzliche Situation. Und da gelten eben manchmal andere eigene Gesetze, die niemand anderes verstehen kann. Jetzt muss Abraham Notlösungen anbringen, eine Art Überlebensstrategie. Er bedient sich eigener Pläne mit der Lüge. Sie ist meine Schwester, sagt er. Und Abraham hinterfragt es auch gar nicht. Er rechtfertigt sich damit, dass er sagt, ja, so ganz ist es ja eigentlich gar keine Lüge. Schließlich ist Sarah ja tatsächlich seine Halbschwester. Und dennoch täuscht er natürlich falsche Tatsachen vor. Er täuscht Unrecht vor. Er täuscht zu Unrecht vor, dass sie gar nicht verheiratet wären. Das ist ja der logische Schluss daraus, was er auch erzielen will, wenn er sagt, sie ist meine Schwester. Und Abraham erscheint sogar Gott die Schuld dafür geben zu wollen. Vers 13 sagt er, und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ. Da sagte ich zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Gott ließ mich umherirren. Er brachte mich in all diese Gefahren. Und dann gibt er noch an, dass diese Verdrehung der Wahrheit eben ein Ausdruck ist, wie Sarah ihm ihre Liebe beweisen sollte, dem sie vor 25 Jahren zugestimmt hat. An jeden Ort, wo wir hinkommen, beweis mir so deine Liebe, deine Gefälligkeit, dass du sagst, er ist mein Bruder. Nicht besonders romantisch, hä? Abraham vertraut auf seine eigene Kraft. Er meint, er müsse sein Leben und sein Recht und sein Vorteil und sein Wohl in seine eigene Hand nehmen. Er wartet nicht auf Gott. Und er scheint auch gar nicht damit zu rechnen, dass Gott, der ihn und Sarah so kostbar und konkrete Verheißungen geschenkt hat und mehrfach beschützt hat, dass er ihnen auch das Leben erhalten wird und sie schützen kann in Gerar. Kein Gottvertrauen nach 25 Jahren Glaubensleben. Wir wollen aus dem Fehler Abrahams lernen. Bewahre dein Herz. Wie wir gelesen haben, auch in Markus 7, hier beginnt alles. Wenn dein eigenes Herz bekümmert ist, du betrübt oder verzagt bist, dann sind wir schnell geneigt, unser schwermütiges Herz, sowohl unsere Beine als auch unsere Augen und unser Denken kontrollieren zu lassen. Wir fliehen vor der eigenen Unruhe, wir sehen überall um uns herum nur Anlässe für neuen Kummer und für neuen Schmerz und wir denken über unsere Mitmenschen in den dunkelsten und trübsten Farben, die unser Herz uns vorgibt. Bewahre dein Herz. Kontrolliere dein Herz. Vertraue dich dem Herrn an, dass seine Wahrheit und sein Licht dich leiten mögen, nicht die Sorgen und die Schreckensbilder deines Herzens. Abraham, er kam von Sodom nach Gerar und sein Herz malte alles schwarz aus. Auch diese Welt ist nicht so schlimm, wie sie sein könnte. Obwohl die Sünde die ganze Welt durchdrungen hat und wie Sodom dem Gericht entgegengeht, so ist doch nicht jeder Ort in dem Maße sündig und schlimm, wie Sodom es war. Und das hat nicht etwas mit dem Verdienst des Menschen zu tun. Wir nennen es allgemeine Gnade Gottes. Dass es sogar bei den Ungläubigen Tugenden und Anstand und Sittsamkeit und Aufrichtigkeit gibt. Dass wir auch in dieser Welt profitieren können von den Geschicken und von der Arbeit und von den Denken von solchen, die Gott nicht kennen. Gott erhält diese Welt durch Ordnungen und Begrenzungen. Er hält sogar Ungläubige von so mancher Sünde ab, wie hier Abimelech. Dass er gar nicht so weit fortschreiten kann in der Sünde. Siehst du auch das Gute in dieser Welt? Wenn Menschen ganz aus der Welt zum Glauben kommen und sie vielleicht die Ersten oder Einzigen aus der Familie sind, dann ist oft die erste Reaktion, alles in und von der Welt völlig schwarz zu malen, absolut verdorben zu sehen. Man will sich am liebsten ganz von allem Irdischen fernhalten und sich irgendwie isolieren und wie vor einer ansteckenden Seuche. Und das ist verständlich, da wo wir das Wesen der Sünde erkannt haben und die Gefahr der Sünde erkannt haben. Doch hier liegt auch eine große Gefahr des Stolzes, aber auch eine Gefahr, das Gute zu missachten. Abimelech zeigt uns ein Beispiel, wo die allgemeine Gnade für einen Moment heller leuchtet als die rettende Gnade im Leben von Abraham. Diese Demut sollten wir aufbringen. Bewahre dein Herz, dass es nicht unsere Augen und unseren Sinn blind macht für das Gute, das Gott in einem relativen Maße auch bei den Ungläubigen, ja in dieser zeitlichen Welt für uns bereitet. Hier ist der Ort, hier in dieser Welt ist der Ort, an dem wir aber noch heller leuchten sollen. Und vor allem, hüte dich davor, vermutete Sünden anderer als Rechtfertigung für die eigene Schuld zu gebrauchen. Abraham meinte, an diesem Ort gibt es sicherlich ganz gewiss keine Gottesfurcht. Hier herrscht ein unmoralisches Leben. Und darum sieht er sich berechtigt, es selbst an Gottesfurcht mangeln zu lassen und zu lügen, lügnerische, listige, unaufrichtige Methoden zu gebrauchen. Weil er so schlecht von dem Ort gedacht hat, wurde er selbst verführt, schlecht zu handeln. Ja, auch unser Herz ist zu solchen betrügerischen Verdrehungen fähig. Und darum ist eine Lektion aus diesem Text, bewahre dein Herz, prüfe dein Herz. Und wir sehen es hier vorbildlicher bei Abimelech als bei Abraham. Er spricht von der Lauterkeit seines Herzens. Nun wollen wir zweitens anschauen, die Bedrohung der Sünde. Wir haben gehört, wir lernen schlecht aus den eigenen Fehlern, es sei denn, die Fehler sind so klar und so schwerwiegend und schmerzhaft, dass wir sie nicht einfach verdrängen können. Es ist also notwendig, wenn wir aus den eigenen Fehlern und eigenen Sünden lernen wollen, dass wir die Bedrohung und die Ernsthaftigkeit der Sünde erkennen. Und so sehen wir hier zum einen, Sünde ruiniert dein Zeugnis. Abraham, er war der Auserwählte Gottes, der Mann, von dem man lernen konnte, wer Gott ist. Wenn es irgendjemand gab auf dieser ganzen Welt, von dem man lernen durfte, wer Gott ist, der wahre und lebendige und einzige Gott, dann war es Abraham. Aber der König von Gera, er ist entsetzt über das Verhalten von Abraham. Er ist schockiert über die List und Lüge dieses Gottesmannes. Abraham versucht, sich hier etwas herauszureden, seine Schuld zu relativieren. Und er gibt ein trauriges Bild eines Gläubigen ab. Es geht sogar so weit, dass er in einer sehr befremdlichen Weise von Gott spricht. Abraham, er sagt zu Abimelech, und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umherirren ließ. Nun, wir haben schon gesagt, dieses Umherirren, das klingt schon etwas vorwurfsvoll. Doch noch merkwürdiger ist, dass Abraham hier eigentlich einen Plural gebraucht. Das Wort für Gott, Elohim, ist selbst natürlich auch eine Pluralform. Wir haben das in den ersten Kapiteln von 1. Mose schon einmal betrachtet. Aber in 1. Mose wird es immer, wenn Gott selbst gemeint ist, mit einem Verb im Singular kombiniert. Das heißt, Elohim meint nicht mehrere Götter, sondern den einen höchsten Gott, den Gott über allen Göttern. Und das zeigt, dass es hier heißt, Gott, Elohim, mit einem Verb im Singular, also in der Einzahl. Aber Abraham scheint hier ein wenig in Verlegenheit zu sein, als er mit Abimelech spricht, und vielleicht versucht er ihm zu schmeicheln, ihm entgegenzukommen, so ein bisschen in seinen Kontext und in sein Weltbild hineinzutauchen. Auf jeden Fall sagt er, die Götter ließen ihn umherirren. Kannst du dir vorstellen, dass nach dieser ganzen Geschichte Abraham zu Abimelech treten könnte, wenn sich die Wogen ein bisschen gelegt haben und sagt, Mensch, lieber Abimelech, kann ich einmal von Mann zu Mann mit dir reden? Ich diene dem einen wahren und lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat mich geführt und bewahrt. Kehre doch ab von deinen Götzen und folge dem einen lebendigen Gott. Wie sollte das möglich sein? Abrahams Sünde ruiniert sein Zeugnis. Und das ist eine große Sache. Außerdem, Sünde trotzt den Verheißungen Gottes. 25 Jahre lang warteten Abraham und Sarah auf die Verheißung, dass Gott ihnen einen Sohn schenken wird, aus dem der Retter der Welt hervorkommen soll. 25 Jahre lang lernten sie Gott zu vertrauen, seinem Wort zu glauben, trotz all den Widrigkeiten. Zuletzt besuchte Gott Abraham und Sarah sogar selbst in Menschengestalt und versicherte ihnen erneut, dass innerhalb eines Jahres sie ihren Sohn in den Händen halten würden. Zum ersten Mal haben sie eine direkte Zeitangabe, nach 25 Jahren warten. Und genau zu dieser Zeit, als die Verheißung nicht mehr nur in der ungewissen Zukunft lag, sondern so klar und so zeitlich mit Angabe ihnen versichert wurde, da riskiert Abraham selbst durch seinen Eigensinn die Verheißungen zu verhindern. Abimelech scheint Sarah bereits in seinen Harem aufgenommen zu haben. Er ließ sie holen, heißt es. Er nahm sie zu sich, die schwangere Sarah. Was wäre passiert, wenn sie nach 9 Monaten plötzlich ein Kind zur Welt brächte? Als wessen Kind würde es geachtet werden? Abraham, weißt du eigentlich, was du da so leichtfertig aufs Spiel setzt? Deine ganze Berufung, deine Rolle in der Heilsgeschichte, das Versprechen, das dich 25 Jahre lang getragen hat. Die größte Gefahr, dass diese Verheißung sich nicht erfüllt, geht nicht vom Pharao aus und nicht von Abimelech und nicht von Sodom und nicht von Naturkatastrophen, nicht von Hungersnot oder irgend solchen Einflüssen. Die größte Gefahr, diese Verheißung zu verhindern, geht von Abraham aus. Was für ein undankbarer und ungläubiger Trotz gegen Gott. Ja, Abrahams Sünde ist gegen Gott, gegen sein Wort, gegen seine Verheißung. Und wir sehen auch, Sünde bringt Schande und Schmach. Abraham erzählte es wie eine Nebensächlichkeit. Das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest an jedem Ort, wohin wir kommen. Sage von mir, er ist mein Bruder. Das verlangt er von seiner Frau. An jedem Ort soll Sarah für Abraham bereit sein, ihre Ehre und Würde als Ehefrau zu opfern und sich wie ein leichtes Mädchen dem erstbesten und einflussreichsten Mann zu präsentieren, um Abraham zu schützen. Es ist eine Schande, die hier verlangt wird. Abrahams Eigensinn und Furcht um sein eigenes Leben, um sein eigenes Wohl, führt seine Frau in die Situation großer Demütigung und Entwürdigung. Ja, Sünde ist schändlich und sie bringt uns und unsere Nächsten leichtfertig in große Schmach und Schande. Und wir sehen hier, es ist nicht Abraham, sondern es ist Gott, der Sarahs Ehre aufrechterhält. Er sagt im Traum zu Abimelech, dass er selbst ihn davon abgehalten hatte, Sarah zu berühren. Sie wollten vielleicht schon Hochzeitsnacht haben, aber wir wissen nicht, ob er plötzlich erkrankte oder ob wichtige Aufgaben dazwischen kamen, aber Gott selbst verhinderte, dass Abimelech Sarah berühren konnte. Abraham aber schickte Sarah auf einen schändlichen Weg. Gar nicht so viel anders, als Lot es mit seinen Töchtern erwog. sie einfach preiszugeben. Für sich oder das Wohl anderer. Es war Gott, der Sarahs Ehre bewahrte und sie vor dieser Schande schützte. Aber das ist das Wesen von Sünde, es bringt Schmach und Schande. Niemals Ehre. Und schließlich, Sünde verlangt den Tod. Gott kam zu Abimelech und spricht im Traum zu ihm. Und was sagt er? Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Du bist des Todes. Du verdienst den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in Römer 6. Die Sünde verdient den Tod. Abimelech sieht sich vor dem Gericht Gottes durch die Sünde, in die er getreten ist. Und obwohl er darauf verweisen kann, dass er getäuscht wurde und er auch sagen kann, er hat aus guten Motiven des Herzens gehandelt, so weiß Gott doch, dass er eine Schuld begangen hat, die den Tod verdient hat. Ja, Gott sah vielleicht auch seine Begierde, seine Lüsternheit, seinen Neid, was auch immer. Gott sagt zu ihm, du bist des Todes. Nun, Gott weiß um die ganze Situation. Er weiß auch um die Schuld Abrahams. Er kennt auch deine und meine Herzensmotive. Aber wir lernen, wie überaus schwerwiegend die Sünde ist. Es ist lebensgefährlich. Und die Sünde des Königs gefährdet sein ganzes Königreich. Gott hat bereits seine ganze Familie unfruchtbar werden lassen, sodass die ganze Linie, die ganze Königsdynastie aussterben würde, wenn er nicht Buße tut und Vergebung erfährt. Jede Sünde verlangt den Tod im Gericht Gottes. Das ist eine ernste Warnung. Und wenn wir über unsere eigene Sünde nachdenken, dann sollten wir nicht nur darüber nachdenken, was für einen Schaden wir jemand anderem damit angetan haben, sondern dass wir den Tod verdienen vor dem Gericht Gottes. Und darum, beachte die Ernsthaftigkeit der Sünde, um aus deinen Fehlern zu lernen. Unsere Selbstsucht macht uns so blind für die Konsequenzen der Sünde. Wir kümmern uns mehr um unser eigenes Ego als um die Ehre Gottes und um das Wohl unseres Nächsten oder die Folgen unserer Taten. Und nur weil Abraham am Ende frei herauskommt, schmälert es nicht seine Sünde. Weder in Gera noch in Ägypten. Schau nicht nur auf den Ausgang. Ja, ich habe schon oft erfahren, wie der Herr mich bewahrt hat vor so manchen schlimmen Konsequenzen meiner Sünden. Aber es darf uns niemals dazu führen, gering oder leicht darüber zu denken. Sondern es soll uns dazu bringen, die Tiefe der Gnade zu verherrlichen. Und Gott umso mehr dankbar zu sein, dass er uns trotz unserer Sünde herausgerissen hat aus all dieser Not. Warum lügst du? Warum betrügst du? Warum nimmst du, was dir nicht zusteht? Warum hasst du und verleumdest andere? Warum? Was gibst du für ein Zeugnis vor deiner Familie? Was gibst du für ein Zeugnis in dieser Welt? Beachte, wie böse und schwerwiegend, wie schmachvoll und trotzig, wie gefährlich und tödlich deine Sünde ist. Oh, lasst uns unsere Sünden erkennen als das, was sie ist, um daraus zu lernen und es nicht zu verheimlichen, es nicht zu versäumen, dagegen anzukämpfen. Und schließlich drittens, die Bereinigung der Sünde. Zuletzt lesen wir, dem Herrn sei Dank, von der Bereinigung der Sünde. Ja, es findet hier eine Klärung, eine Lösung statt. Wie kann Sünde überhaupt bereinigt werden? Wir finden hier sowohl bei Abraham als auch bei Abimelech Sünde. Und es wirkt wie eine verzwickte Situation. Wie können sie überhaupt wieder da herauskommen? Wir finden hier einige Hinweise darauf, was notwendig ist zur Bereinigung der Sünde. Zum einen, die Bereinigung braucht Wiedergutmachung. Das Erste, was Gott Abimelech im Traum sagt, was er tun soll, ist: Und nun gib die Frau des Mannes zurück. Und Abimelech gibt Abraham, Sarah, seine Frau zurück und darüber hinaus noch Schafe und Rinder, Knechte und Mägde. Wir sehen, damit Sünde im vollen Sinne bereinigt werden kann, braucht es eine Art Rückgabe, eine Erstattung oder eine Genugtuung. Die richtige Ordnung wird, soweit es geht, wiederhergestellt. Die Konsequenzen und die Folgen der Sünde, soweit es geht, wieder bereinigt. Geklautes wird zurückgegeben, Verlorenes wird ersetzt. Abimelech zeigt, wie ernst er es meint und gibt großzügig, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Und außerdem, die Bereinigung schenkt Versöhnung. Bereinigung der Sünde ist nicht nur sachlich, wie ein Austausch von Gütern, sondern tiefst persönlich. Sünde zerstört Beziehungen. Sünde entfremdet. Und daher ist es durchaus beeindruckend, dass Abimelech dem Abraham ein Angebot macht von freundschaftlicher Nähe. Ist euch das aufgefallen? Siehe, mein Land liegt vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Oh, wie hätten wir reagiert? Abimelech ist bereit zur Versöhnung. Der Pharao hat in ähnlicher Situation gesagt: Da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und seine Männer, seine Soldaten begleiteten sie noch außer Landes. Aber hier bietet Abimelech an, Abraham darf im Frieden bei ihm wohnen. Er sucht echte Versöhnung, auch der Beziehung. Und das ist notwendig für die Bereinigung der Sünde. Sie schenkt Versöhnung. Und dann lesen wir hier auch, die Bereinigung rechtfertigt. Ich finde es sehr beeindruckend, wie Abimelech sich ganz direkt und persönlich an Sarah wendet. Lesen wir gar nicht so oft, dass eine Frau hier so direkt und so ehrenvoll angesprochen wird. Aber es ist eine sehr bewegende Geste. Er verhandelt nicht allein mit Abraham über Sarah, sondern er sieht auch, wie sehr Sarah selbst zum Opfer geworden ist der Situation. Und sowohl Abraham als auch Abimelech sind schuld daran. Und er versichert ihr und er sagt ihr persönlich: Ich habe deinem Bruder, ich glaube, diesen Seitenhieb konnte er sich nicht verkneifen, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind, und du bist in allem gerechtfertigt. Diese Extrasumme, neben den Tieren und neben den Dienern, diese Extrasumme soll dazu dienen, dass keine falschen Gerüchte über Sarah verbreitet werden. Es gibt Dinge, die kann man nicht einfach zurückzahlen. Wer lästert, wer Rufmord begeht, wer verleumdet, oh, da reicht es nicht, einfach nur zu sagen: Ach ja, ich war doch nicht richtig. Sondern solche Lügen verbreiten sich, solche Gerüchte verbreiten sich wie der Wind. Und darum geht Abimelech hier einen anderen Weg. Er bereitet eine Augendecke. Etwas, was diese Gerüchte aufhalten soll. Dass die Menschen, die Sarah sehen, nicht mehr das sehen, was sie gehört haben, was als Gerücht durch Gera ging, sondern eine öffentliche Kundgebung und ein klares Zeichen. Diese Frau ist aller Ehre wert. Sie ist würdig und ehrenvoll. Sie ist rein. Sarah blieb unberührt von anderen Männern. Und diese hohe Summe Sie soll als Beweis dafür dienen. In 5. Mose 22, da gibt es ein Gesetz, das besagt, wenn jemand eine Frau Israels zu Unrecht der Untreue bezichtigt. Also wenn der Ehemann zum Beispiel sagt, meine Frau ist mir fremdgegangen. Und es wird geprüft und das stimmte nicht. Dann soll der Mann 100 Silberschekel bezahlen, um die Ehre der Frau wiederherzustellen. Denn er hat Schande gebracht über eine Frau Israels. 100 Silberschekel. Josefs Brüder verkauften ihn für 20 Silberschekel. Abimelech zahlt 1000 Silberschekel. Das ist eine herausragende Aufrichtung und Würdigung der Reinheit und Ehre Sarah. Oh, da blieb kein Zweifel. Hier wird betont, Sarah hat nichts Falsches getan. Sie ist völlig rein und niemand hat das Recht, sie zu spotten oder ihr etwas, eine Schande anzukreiden. Überhaupt schändlich auf sie herabzublicken. Nein, hier haben wir eine 1000 Silberschekel teure Augendecke, dass jeder, der sie sieht, erkennen wird, das ist eine würdige Frau, eine ehrenvolle Frau, eine reine Frau. Und wir sehen, die Bereinigung kommt von Gott. Gott sagte Abimelech, dass er dem Tod nur entkommen kann, wenn Abraham, der Prophet, für ihn bittet. Und das tut Abraham auch am Ende des Kapitels. Und als Bestätigung können die Frauen im Haus Abimelechs wieder Kinder gebären. Abraham war fehlerhaft und auch er brauchte Vergebung. Aber als Prophet soll er hier im Namen und in der Autorität Gottes sprechen, damit die Sünde bereinigt werden kann und Abimelech und die Seinen am Leben bleiben. Und das zeigt, dass nur Gott wirklich Sünde bereinigen kann. Sünde ist immer auch gegen Gott. Eine Rebellion, eine Übertretung gegen das Gesetz Gottes, nicht nur gegen das Wohl von anderen Menschen. Menschen können einen Konflikt klären, aber Sünde fortnehmen kann nur Gott. Und darum muss er gebeten werden. Bitte vergib diese Schuld. Die wichtigste Anwendung ist daher, suche und vergegenwärtige dir die Bereinigung für deine Sünden. Wir haben jetzt so viel über Abrahams Sünden gesprochen. Wie ist es mit unserer Sünde? Die Verheißung an Abraham, dass er mit Sarah ein Kind zeugen wird, sie war so wichtig, weil aus seiner Nachkommenschaft der Retter kommen sollte, Jesus Christus, durch den Gott allein die Sünden von uns sündigen Menschen vollkommen bereinigen und forttragen kann. Johannes der Täufer, er zeigte auf Christus und sagt, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinfortträgt. Jesus hat ein sündloses und vollkommenes Leben geführt, im Vertrauen auf Gott, im tadellosen Gehorsam und beständigem Zeugnis für Gott. Er gab Gott in allem die Ehre. Er bestätigte die Wahrheit Gottes. Er offenbarte das wunderbare Wesen Gottes. Und er gab sein Leben freiwillig in den Tod, obwohl er keine Sünde begangen hat, obwohl er den Tod nicht verdient hatte. Wir Menschen, wir raubten Gott die Ehre, indem wir unser Leben auf eigene Faust und in sündiger Weise füllen und erhalten wollten. Indem wir dorthin gingen, wo wir wollten und die Maßnahmen ergriffen, die uns recht schienen. Jesus zahlt das, was wir Gott schuldeten, stellvertretend zurück. Genugtuung. Er gab sein gerechtes und heiliges Leben als Opfer zum Wohlgefallen Gottes, indem er sich Gott ganz anvertraut und sein Leben als Genugtuung opfert. Und das wird uns zugerechnet, als hätten wir Gott zurückbezahlt, was wir ihm schuldeten. Und wir werden auch gerechtfertigt. Durch Jesu kostbares Blut, das uns bedeckt, stehen wir als reine und fleckenlose Personen vor Gott. Christi Blut ist kostbarer als 1000 Silberschekel. All unsere Schmach und all unsere Schande, sie ist abgetragen durch das Blut Jesu. Und wir werden für gerecht erklärt, als hätten wir nie gesündigt, als hätten wir kein Gericht verdient. Ja, wir werden auch nicht ins Gericht kommen und keine ewige Schande müssen wir mehr befürchten, denn wir sind in Christus. Und Jesus ist unsere Rechtfertigung. Durch ihn werden wir zu höchsten Ehren erhoben und sollen mitherrschen und als königliche Priester leben im Reich Gottes in Ewigkeit. Höchste Würde, die er uns verheißt. Und wir dürfen in Frieden leben mit Gott, versöhnt, angenommen als Kinder Gottes. Wir dürfen leben und wohnen mit Gott. Und das Ganze kommt von Gott. Es sind nicht unsere Taten, es ist nicht unser Verdienst, es ist die Gnade Gottes allein. Und Jesus, er ist unser Prophet, der für uns bittet, dass wir leben sollen in Ewigkeit. Herr, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind und meine Herrlichkeit sehen. Darum vertraue dich Jesus an. Bitte ihn, dass er deine Sünde bereinigt. Und wenn du zu ihm gehörst, dann vergegenwärtige dir dies erneut. Was hat Jesus doch alles für mich getan? Dass mir vergeben ist all meine Schuld. Nicht nur ein Fehler, nicht nur eine Sünde. Alle deine Missetaten, selbst die wiederholten Fehler deines Lebens. So lasst uns Christus ehren, indem wir aus unseren Fehlern lernen, und unseren Herrn keine Unehre bereiten dadurch, dass wir das geringschätzen, was er aufgewandt hat, um uns dieses herrliche und kostbare Evangelium darzustellen. Vergebung für unsere Sünden. Er ist gestorben, damit wir leben können. Und er ist auferstanden, damit wir bei ihm sein sollen in Ewigkeit. Amen.